Römer 8, wandelt im Geist und Gotteskindschaft der Gläubigen. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann das auch nicht. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So denn, Brüder, sind wir nicht dem Fleische Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben? Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mit leiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, geachtet zu werden, mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung sind wir errettet worden. Nun das große Thema des Römerbriefes, 8. Kapitel, heißt ja, wandelt im Geiste und wir dürfen sagen, die Gotteskindschaft der Glaubenden. Wir sind frei gemacht vom Tode. Nun mag einer sagen, das verstehe ich gar nicht. Auf der einen Seite heißt es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und hier heißt es plötzlich, dass wir frei gemacht sind von dem Tode. Der Römerbrief Kapitel 8 ist hier sehr nüchtern. Und er zeigt uns die Zusammenhänge sehr deutlich und sehr klar. Er zeigt uns, dass wir in einer dreifachen Freiheit leben. Die erste Freiheit haben wir, indem es gesagt ist, jetzt ist keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Wir sind also jetzt mit diesem Kapitel tatsächlich an den Punkt gekommen, wo Paulus alles zusammenfassen kann, was er uns in den vielen Stunden, die wir jetzt hatten, im Einzelnen genau ausgeführt hat. Der aus dem Glauben Gerechtfertigte wird leben. Leben bedeutet aber frei gemacht sein von dem Zorn, Kapitel 5, frei gemacht zu sein von der Verderbensmacht der Sünde, Kapitel 6, freigemacht auch von dem Gesetz, Kapitel 7, und jetzt auch freigemacht vom Tode. Aber bei dem letzten merken wir, da ist etwas problematisch. Denn wir haben noch den alten, sündigen Leib. Und wir wissen, dass wir durch die Tatsache, dass wir noch den alten sündigen Leib haben, eben noch nicht alles, aber auch alles, was es gibt, schon empfangen haben. Das erste, freigemacht von der Verdammnis aller vier Mächte, das haben wir jetzt schon im Glauben an Jesus Christus. Das ist das Gewisseste. Da sagt der Jesus, Himmel und Erde, die werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also können wir uns ganz und gar total darauf verlassen. Das, was hier geschrieben steht, das hat Gott getan. Denen, die an ihn glauben. Das Zweite lesen wir jetzt. Denn das Gesetz oder die Gesetzmäßigkeit des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Aber nun lesen wir im Weiteren den Abschnitt, dass selbst die Schöpfung darunter seufzt und wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und hier ist jetzt der Punkt, wo das Wort Gottes sagt, diese Offenbarung der Söhne Gottes, dieses Freiwerden von dem sündigen Leibe, das ist noch in Hoffnung. Und das kann ja jeder von uns jeden Tag empfinden. Den Leib, den wir haben, das kann nie der Herrlichkeitsleib sein. Denn stellt euch einmal vor, welche Behinderungen, auch manchmal welche Dinge wir so haben, die uns sehr belasten, weil wir merken, dieser alte Leib, der will nicht mehr so recht. Solange man auch ganz jung und gesund ist, macht man sich da keine so großen Gedanken darüber. Da ist noch alles gut. Da ist noch kein Schmerz, da ist noch keine Krankheit, da braucht man noch keine Tabletten, da hat man auch keine Schmerzen und Leiden. Aber je älter man wird, je mehr merkt man, unser Leib zerfällt. Und wenn wir einmal 2. Korinther 5 nachlesen, dieses Kapitel, was ich oft einmal auch bei Beerdigungen sage, da heißt es, wenn unser irdischer Leib unsere irdische Hütte einmal abgebrochen wird, und das ist tatsächlich so, dann haben wir ein Haus droben in der Herrlichkeit. Lieben, das, was wir jetzt haben, ist nicht unsere Zukunft. Die haben wir noch nicht. Und darauf müssen wir noch warten. Aber das bedeutet nicht, dass es so aufgeschoben wird oder eine unsichere Sache ist. Nein, sagt uns Paulus, das ist das Gewisseste, was kommen wird. Ihr seid jetzt schon von der Sünde, vom Gesetz befreit. Ihr seid jetzt schon in einer echten Freiheit und ihr habt jetzt schon die Hoffnung, dass ihr einmal einen neuen Herrlichkeitsleib bekommen werdet. Und so sagt es ja auch der Herr. Ich sage noch einmal aus Kolosser 3, wenn es geoffenbart werden wird, wenn er, der Herr Jesus, geoffenbart werden wird, dann werdet ihr auch mit ihm geoffenbart werden und ihr werdet diese seine Herrlichkeit bekommen. Im Philipperbrief schreibt der Apostel Paulus auch ein so kostbares Wort. Da schreibt er in Philipper 3, das ist im Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit, und das ist der jetzige noch, umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und ich sage noch einmal gerne die Stelle, wie wir sie in der 1. Johannes 3 haben. Sehet, welch eine Liebe uns der Vater erzeiget hat, dass wir Gottes Kinder sind. Und es geht dann weiter, dass er sagt, und wir werden umgestaltet werden in sein Bild. Wir werden ihn schauen, wie er ist. Und wer diese Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und so könnte ich nun fortfahren, alle diese Hoffnungsdinge aufzeigen. Der Apostel Paulus ist aber sehr nüchtern. Er sagt, wir Kinder Gottes leben jetzt noch nicht im Schauen, sondern wir leben jetzt noch im Glauben. Und deshalb haben wir alle diese Verheißungen aufs Allergewisseste. Aber wir haben sie eben erst im Glauben. Das Schauen kommt aber mit letzter Gewissheit. Ich möchte hier die Stelle aus dem 8. Kapitel, Vers 11 noch einmal besonders zitieren. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Und im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13, da sagt uns das Wort Gottes, dass wir das Unterpfand des Geistes und die Versiegelung durch den Heiligen Geist schon empfangen haben. Es kann also keiner sagen, das ist alles so eine unsichere Sache. Wir werden hier nicht auf das Jenseits vertröstet, sondern wir haben das schon. Darf ich einmal ein ganz praktisches Beispiel sagen, weil es ja hier von der Sohnschaft gesprochen wird. Wir sind nicht mehr Knechte der Sünde, sondern wir sind Söhne Gottes. Nun ein Beispiel aus der Praxis. Ein reicher Vater hat einen Sohn und dem vermacht er sein ganzes Vermögen. Ist nicht Lukas 15 verlorener Sohn, sondern ein rechtschaffener Sohn. Aber dieser Sohn, der sagt sich immer, ich möchte doch gerne mir einmal ein ganz schönes Auto kaufen und jetzt werde ich einmal auf die Bank gehen und sagen, ich bin der Erbe, die kennen mich ja, ich werde kommen und sagen, ich bin der Sohn, ich brauche meinetwegen 30.000 Euro, das wird mir der Beamte schon geben, der kennt ja meinen Vater. Der Beamte ist sehr freundlich, er sagt ja sowieso, selbstverständlich, das Geld liegt auf Ihrem Konto. Das kann ich Ihnen bestätigen, wenn Sie wollen, kriegen Sie sogar einen Auszug. Klipp und klar, Sie haben sehr, sehr viel Geld auf Ihrem Konto. Aber der Vater hat es so angeordnet, dass Sie erst mit der Vollendung des 18. Jahres an Ihrem Geburtstag über dieses Geld verfügen können. Wird nun der Sohn sehr meuternd heimgehen und sagen, so was Dummes, das glaube ich gar nicht. Und ich habe immer gedacht, mein Vater ist so ein gütiger Vater, der gibt mir alles. Ihr Lieben, Gott ist ein gütiger Vater, der gibt mehr als nur ein paar hunderttausend Euro. Der hat uns alles gegeben. Aber das Letzte, das konnte er noch nicht geben. Und das ist der neue Leib. Den können wir erst bekommen in der Entrückung und damit in der ersten Auferstehung. Warum denn? Gott will nicht haben, dass die einen bevorzugt und die anderen vernachlässigt werden. Diejenigen, die jetzt in Jesus Christus sind in der Herrlichkeit, die sollen keinen Nachteil haben gegenüber denen, die bei der Entrückung dabei sein werden. Natürlich, den einen Vorteil haben sie, dass sie nicht entkleidet werden, sondern überkleidet werden. Aber Lieben, ist es ein Nachteil, wenn einer, der vielleicht vor 1000 Jahren gestorben ist, schon 1000 Jahre lang die Herrlichkeit des Herrn anschauen darf und nur noch auf den Augenblick warten muss, wo auch wir alle den Herrlichkeitsleib bekommen? Nein, Paulus sagt den Thessalonikern, die sind nicht im Nachteil, die jetzt schon sterben. Im Gegenteil, sie sind eigentlich im Vorteil, wenn sie in Jesus Christus gestorben sind, dann dürfen sie jetzt schon teilhaben an der Herrlichkeit. Dann sind sie schon jetzt vom Glauben zum Schauen gekommen. Nur eines will Gott nicht, dass jedes Jahr, wenn oder jeden Tag, wenn Hunderte, Tausende, Zehntausende sterben, sie alle sofort umgestaltet werden in sein Herrlichkeitsbild. Das würde nämlich bedeuten, dass der Leib nie vollständig wird in dieser Zeit. Und deshalb hat es Gott so eingerichtet, dass wir das Letzte, die Umgestaltung in sein Bild, die Ablesung der alten Hütte, erst erfahren dürfen, entweder bei der Entrückung oder, wenn wir vorher heimgehen, bei der ersten Auferstehung. Aber dass das so kommen wird, das sagt der Apostel in dem 11. Vers, so sicher die Kraft des Heiligen Geistes, den ihr bekommen habt, die Kraft ist, die auch Jesus Christus aus dem Tode herausgerufen hat. So sicher werdet auch ihr in euren sterblichen Leibern umgestaltet werden in sein Bild. Das heißt, wir werden den Herrlichkeitsleib bekommen, wie der Herr ihn jetzt schon hat. Bei der Gelegenheit vielleicht einmal ein Gedanke, den Sie vielleicht noch nicht so gehört haben. Ich weiß es nicht, aber wir wollen ja auch immer ein bisschen was Neues lernen. Da heißt es doch in Johannes 17, in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, eines der schönsten Stellen der Heiligen Schrift, wenn wir die Beziehung des Sohnes zum Vater miterleben dürfen, wie der Sohn mit dem Vater redet. Da heißt es, der Herr Jesus sagt, Vater, ich habe dich verherrlicht. Das Werk, das du mir aufgetragen hast, das habe ich vollendet. Der Jesus sagt, ich habe es schon vollendet, weil er in seinem Herzen ganz klar war, ich gehe jetzt hinauf nach Gethsemane, nach Gabbata und auch nach Golgatha. Das war für ihn so klar, dass er in ewiger Voraussicht, in der ewigen Gegenwart leben, sagen kann, das habe ich vollendet. Und jetzt sagt er ein Wort. Und jetzt bitte ich dich, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich vor Grundlegung der Welt schon immer bei dir hatte. Und der Vater sagt, ich habe ihn verherrlicht. Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, was das für eine Bitte vom Herrn Jesus war? Was meint er denn damit? Nun, es kann gar nicht anders sein. Der Herr Jesus hat die Herrlichkeit des Sohnes Gottes im Grunde genommen nie verloren. Er ist immer, wie Paulus sagt, Gott gepriesen in Ewigkeit geblieben. Aber er hat, als er Mensch wurde, und das lesen wir ja nun hier in Römer 8, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und die Verurteilte in diese Welt gesandt hat. Da hat dieser heilige, ewige Gottessohn, der immer die Herrlichkeit des Vaters hatte, lest einmal Sprüche 8 nach, dieses Gespräch des Vaters mit dem Sohne. Lest einmal nach in 1. Petrus, wo es heißt, nicht mit Gold und nicht mit Silber erlöst, sondern das Blut seines eigenen, der vor Grundlegung der Welt zum Lamme Gottes auserwählt war, aber geoffenbart worden ist um euretwillen in diesen Tagen. Das heißt, der heilige, ewige Gottessohn, Gott selber gepriesen in Ewigkeit, als zweite Person der Dreieinheit Gottes, als Sohn, kam auf diese Erde. Und jetzt erniedrigte er sich selbst und nahm Knechts- und Sklavengestalt an, wurde erfunden wie ein Mensch in der Sünde. Er hatte nie gesündigt. Nie. Jesus ist der einzige sündlose Mensch. Adam hat gesündigt, der zweite Adam nie. Und so heißt es ja auch, wie er umgestaltet wurde. Aber um unserer Schuld willen hat Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde in Person gemacht, auf dass wir würden die Gerechtigkeit in ihm, dem heiligen, ewigen Gott. Und so ist Jesus Christus, unser geliebter Herr, nach 1. Korinther 1, Vers 30, unsere Erlösung, unsere Rechtfertigung, unsere Heiligung geworden. Ihr Lieben, warum sage ich das? Wir haben jetzt einen Herrn, der droben in der Herrlichkeit ist, als der wahre Menschensohn, in der Herrlichkeitsgestalt eines Menschen. Aber er hat gleichzeitig das, was er schon immer hatte, die Herrlichkeit des Gottessohnes beibehalten. Er ist der erste Mensch, den Gott so umgestaltet hat, dass er die volle Herrlichkeit Gottes, die er immer hatte, jetzt als Mensch bekam. Versteht ihr den Gedanken? Als Gottes Sohn hatte er das immer. Aber die hat er freiwillig aufgegeben. Ja, nicht nur freiwillig aufgegeben, zu nichts gemacht, sondern er hat sich zur Sünde machen lassen. Den ganzen Schmutz der ganzen Welt, ihr Lieben, und das können wir ja gar nicht vorstellen. Alle Generationen aller Zeiten, die alle gesündigt haben, bis zur letzten Perversion, wurde auf ihn, den reinen, fleckenlosen Sohn Gottes, gelegt. Wir können uns das nicht vorstellen, was das für ihn ist, weil wir nicht wissen, wie grausam die Sünde in den Augen Gottes ist. Der Zorn Gottes musste kommen. Ihr Lieben, die Sonne verfinsterte sich, es wurde Nacht. Die Engel konnten nicht mehr mitschauen, was da ist. Die Erde erbebte, der Vorhang zerriss und die Ersten sind aus den Gräbern auferstanden. So sagt es das Wort in Matthäus 27. Und so hat Gott ihn in die Sünde des Fleisches verurteilt, zur Rechtfertigung des Gesetzes, dass das erfüllt würde. Das Gesetz musste erfüllt werden, aber nicht durch uns, wir konnten es nicht, aber durch ihn. Lieben, und das ist das Geheimnis, dass wir jetzt droben einen wunderbaren Herrn in der Herrlichkeit des ewigen, lebendigen Gottes hat. Und zwar in Menschengestalt. Und jetzt sagt das Wort, und das ist eure Zukunft. Auch ihr werdet diesen neuen Herrlichkeitsleib bekommen. Und ihr werdet ihn, den Herrn Jesus, schauen, wie er ist. Und ihr werdet gleichgestaltet werden mit ihm. Der Herr Jesus ist der erste Mensch, der das erlebt hat. Das haben wir in Römer 5 gesehen. Das ist die Linie des Lebens. Und insofern sind wir alle Söhne Gottes geworden. Lieben, das sagt der Apostel Paulus aber voraus. In Epheser 1, ich habe das schon einmal zitiert, da heißt es, dass wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt und dass wir zuvor bestimmt sind zur Sohnschaft. Und in Galater 4 heißt es, dass Gott seinen Geist der Sohnschaft schon ausgegossen hat in unsere Herzen. Und so dürfen wir das wissen. Der Text sagt uns hier, wir sind nicht mehr Knechte, sondern wir sind Söhne. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selber zeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder, wenn aber Söhne, so auch Erben Gottes und Miterben Jesu Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. Und dann kommt der Apostel Paulus zu dieser Aussage, denn ich halte dafür, dass die Leiden dieser jetzigen Zeit nicht wertgeachtet sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ihr Lieben, der Vers ist nicht so ganz leicht, das im Glauben anzunehmen. Wir sind alle etwas leidensscheu geworden. Wir wollen nicht so gerne leiden. Paulus war da von anderem Holz geschnitzt. Der sagte, ich begehre, nachdem ich Jesus Christus kennengelernt habe, nur noch eines, ihn besser erkennen zu lernen, ihn mehr lieben zu lernen und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich viel mehr in meinem Leben erfahren. Und dann wusste er, dass das auch durch die Gemeinschaft seiner Leiden geschehen wird. Paulus wusste, diese Leidenszeit ist aber nicht wert, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit danach. Ich möchte fast behaupten, ihr Lieben, und das steht ja auch hier im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Und das ist ein Vers, über den wir vielleicht nachher noch sprechen können. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das heißt, wir werden später einmal in der Herrlichkeit erfahren, dass das Leiden eine ganz besondere Würde in der Herrlichkeit sein wird. Und ich habe es schon einmal angedeutet. Wenn wir auf unser Leben zurückblicken, wir Älteren vielleicht etwas mehr, so können wir das jetzt schon selber erfahren. Denn nicht das bequeme Leben, nicht das schöne, sorglose Leben, nicht das Leben ohne Anfechtung und ohne alles, wo alles so gut geht, wird uns näher zum Herrn Jesus treiben, als das Leben im Leiden. Das werden wir einmal merken. Und deshalb gibt Gott manchen auch das Leiden mit und sagt, lass dich durch die Güte Gottes zur Buße leiten. Wir wollen uns das Leiden nicht wünschen. Gott weiß ganz genau, was er jedem Einzelnen zumuten kann. Und ihr dürft glauben, das, was in 1. Korinther 10, Vers 13 steht, das ist eindeutig auch für unser Leben geschrieben. Das darf jeder im Glauben fest für sich in Anspruch nehmen. Da heißt es nämlich, 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung, keine Prüfung, kein Leiden, dürfen wir sagen, hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung, mit der Prüfung, mit dem Leiden auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Drangsal führt zum Ausharren. Ausharren führt zur Hoffnung. Und die Hoffnung beschämt nicht. Das Wort Gottes hat schon recht. Wir selber wollen das nicht so gerne, das Leiden. Aber wenn Gott es uns gibt, damit wir mehr zu ihm hinkommen und nicht mehr die Welt und die Dinge dieser Welt so lieben, trachtet nach dem, was droben ist, wo der Christus ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Dann werden wir später einmal erkennen, wie heilsam es ist, dass Gott uns manches weggenommen hat. Ich denke da immer an eine Erzählung von Wilhelm Busch. Er war ja einer der ganz großen Evangelisten. Und wenn er von der Liebe des Herrn Jesus gesprochen hat, da hat man gemerkt, der Mann war so ganz dabei. Ich habe viel von ihm gelernt. Er sagte einmal, er hatte einen Bergmann kennengelernt. Er war ja Pfarrer, Evangelist im Ruhrpott. Und dieser Bergmann, Meier hieß er, das war ein ausgesprochener Atheist, gottloser Spötter. Und jedes Mal, wenn er den Busch getroffen hat, hat er seinen ganzen Hohn, seinen ganzen Spott, seine ganze Verachtung auf ihn niederprasseln lassen. Aber Wilhelm Busch hat das alles in Ruhe ertragen und hat immer wieder versucht, ihm das Evangelium zu sagen. Aber er hat es nicht angenommen. Eines Tages fährt Meier wieder ein in den Stollen und jetzt zerschlägt ihm im wahrsten Sinne des Wortes Gott sein Kreuz. Er lässt einen schweren Stein beim Einbruch auf sein Kreuz fallen und der Meier wird als Gelähmter hinausgebracht. Er kommt mit dem Leben davon, ist aber nur noch im Rollstuhl. Und jetzt haben ihn die Mitarbeiter von Busch und er selber ihn besucht. Und dann ist es ihm wie Schuppen vor den Augen gefallen, nicht so ganz plötzlich, dass Gott ihm diesen Schmerz, dieses Leiden zugefügt hat, damit er nicht verloren geht, sondern zum ewigen Leben kommt. Er hat sich bekehrt. Und wenn später Wilhelm Busch irgendwo eine Evangelisation gemacht hat, da hat er immer den Vater, den Bruder Meier jetzt mitgenommen und hat ihn im Rollstuhl da vorne hingesetzt. Und dann hat Meier das Zeugnis abgesägt und sagt, ich bin meinem Herrn jeden Tag aufs Neue dankbar, dass er mich so zerschlagen hat und meine Wirbelsäule zerschlagen hat. Denn mit gesunder Wirbelsäule wäre ich senkrecht in die Hölle gefahren. Und jetzt darf ich wissen, jetzt bin ich droben beim Herrn. Ihr Lieben, es muss nicht immer so sein, dass Gott so eingreift. Aber wir sollten uns durch seine Güte zur Buße leiten lassen. Dann braucht Gott nicht immer solche harten Maßnahmen. Aber wenn Gott einmal ins Leiden schickt, dann sollten wir nicht anklagen, sondern fragen, Herr, was willst du mir damit sagen? Gott macht keine Fehler. Er schickt was gut, geht durch die Schmerzenstür voll Glaubensmut. Und das dürfen wir hier aus dem 8. Kapitel erkennen. Wir werden einmal umgestaltet werden in sein Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das können wir uns nicht vorstellen. Und dieses Seufzen wird aufhören, wenn wir bei ihm sein werden. Dann ist auch die dritte Befreiung von der Niedrigkeit des heute noch sündigen Fleisches beiseite. Lieben, in diesen Versen hier finden wir 10-mal das Wort Fleisch und 11-mal das Wort Geist. Und ihr werdet schon gemerkt haben, während im 7. Vers es immer heißt, ich, heißt es im 8. Kapitel, im 7. Kapitel, meine ich, heißt es im 8. Kapitel immer das Fleisch und der Geist. Lieben, wir haben alles, aber auch alles, was wir benötigen, weil dieses Gesetz des Geistes jetzt in uns wirkt. Und zwar unter dem Gesetz des Geistes, habe ich schon einmal gesagt, dürfen wir uns jetzt nicht ein neues Gesetz wie beim Sinai vorstellen. Es heißt hier eine gewisse Gesetzmäßigkeit, eine gewisse Folgerichtigkeit. Und da sagte einmal einer mit Recht, das Gesetz ist gerecht. Das haben wir ja gehört. Das Gesetz ist heilig. Das Gesetz ist gut, aber es ist kraftlos. Das Gesetz der Sünde ist sehr stark, aber es ist ungerecht. Aber das Gesetz des Geistes ist kraftvoll und gerecht. Und diesen Heiligen Geist hat Gott ausgegossen in unsere Herzen. Und deshalb sind wir frei, auch von der Furcht des Todes. Lest einmal Hebräer 2 nach. Er hat alle die, die unter der Todesfurcht gelebt haben, jetzt frei gemacht durch sein vollbrachtes Werk. Angst ist nicht mehr in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt alle Angst aus. Und so haben wir als Kinder Gottes gar keinen Grund mehr, Angst zu haben vor dem Sterben. Das Schönste kommt noch, konnte Fritz Rieniger sagen. Und wenn wir glauben, was hier geschrieben steht, und das wollen wir doch tun, ist doch Wort Gottes, dann können wir uns eigentlich für uns persönlich nichts Schöneres wünschen, als lieber heute als morgen droben zu sein beim Herrn. Dass wir hier auch noch auf der Erde sind und dass unsere Lieben mit uns rechnen und wir sie noch brauchen und dass wir uns freuen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, das ist die ganz natürliche Seite, dass es eben noch nicht so weit ist, dass wir im Leibe umgestaltet sind. Aber Angst zu haben brauchen wir doch nicht. Wir wissen doch, wohin wir gehen. Wir wissen doch, dass die Wohnungen in der letzten Sicherheit bereitet sind. Weil wir den Geist Gottes bekommen haben, sind wir Söhne Gottes. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Aber sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis von der Gotteskindschaft. Wir haben heute Morgen ja das Thema angesprochen, ob wir diesen Heiligen Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen, wieder verlieren können. Von der Heiligen Schrift aus wird das nicht gesagt. Wer einmal ein Kind Gottes ist, der ist und bleibt ein Kind Gottes. Denn niemand, aber auch gar niemand kann uns aus der Hand Gottes rauben. Oder meint ihr, es gibt eine Macht, die größer ist als Gott? Und hier komme ich noch einmal auf Römer 8 zurück. Wir wollen uns auf das Wort Gottes beziehen. Das sagt uns der Apostel Paulus, denn ich bin überzeugt, und das dürfen wir auch sein, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, das sind auch die finsteren Fürstentümer gemeint, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf. Ich meine, der Heilige Geist hätte aber auch hier überhaupt nichts ausgelassen. Wenn es auch heißt, kein anderes Geschöpf, auch ich selber nicht, ich bin ja auch ein Geschöpf, uns zu scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es ist unmöglich vom Worte Gottes her, dass Kinder Gottes, die früher einmal Kinder des Satans, Kinder des Zorns waren, jetzt aber Kinder des Lichtes geworden sind, dass die wieder in diesen alten Zustand zurückkommen. Der Heilige Geist, Johannes 14, ist ausgegossen worden und bleibt in Ewigkeit. Seht ihr, das ist das Neue in der Zeit, in dem Zeitalter des Heiligen Geistes. Das Neue besteht darin, dass Gott seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen hat. Aber mit ihm auch ist er selber jetzt in unseren Herzen. Deshalb haben wir das alles nur in ihm. Auch im 8. Vers heißt es, im 8. Kapitel heißt es doch wieder als Abschluss eindeutig und klar: die in Christus Jesus sind, unserem Herrn. Diese Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, die haben wir in ihm. Und deshalb dürfen wir ganz beruhigt sein. Ein Kind Gottes, was sündigt, verliert nicht dadurch die Gotteskindschaft. Sonst wären wir nämlich alle nicht hier. Aber, und das wollen wir jetzt nicht als eine leichte Sache abtun, wenn wir sündigen, verlieren wir die Gemeinschaft mit unserem Vater. Denn solange wir in der Sünde leben, kann der heilige, ewige Gott keine Gemeinschaft mit uns haben. Gott ist so heilig, dass er auch bei seinem Kind nicht andere Maßstäbe annehmen kann als die Gerechtigkeit. Deshalb ist unsere Aufgabe als Kind Gottes, jetzt im Geiste zu leben und durch den Glauben und durch die Hingabe und den Glaubensgehorsam dafür zu sorgen, dass diese wunderbare Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne nie unterbrochen wird. In 1. Korinther 1, Vers 9, das Wort: Gott ist treu, der uns berufen hat in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Im Johannesevangelium wird gesagt, Kapitel 1, und diese Gemeinschaft haben wir mit dem Vater und mit dem Sohne. Und das schreibe ich euch auf, dass eure Freude vollkommen werde. Diese Gemeinschaft kann nie beseitigt werden, dass wir keine Söhne mehr sind. Es gibt heute ein Gesetz, erst kürzlich im Bundestag, glaube ich, beschlossen oder beraten, das ändert das Erbrecht der Kinder in Bezug auf den Vererblasser. Selbst wenn ein Kind nicht gut ist zu seinen Eltern, kann es nicht vom Pflichtteil einfach entbunden werden, sondern nur bei ganz, ganz hässlichen, groben Verfehlungen den Eltern gegenüber kann das Gericht dann beschließen, dass er enterbt wird. Ihr Lieben, aber bei Jesus Christus und bei einem heiligen, ewigen Gott gibt es keine Enterbung. Denn wenn einer den Geist Gottes bekommen hat, dann ist und bleibt er Gottes Kind. Und niemand wird sie mir aus meiner Hand rauben, denn der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles.